Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum ersten Advent begrüßen wir Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendung Quelle des Lebens. In unseren letzten Sendungen haben wir uns mit dem Leben von Josef beschäftigt. Sie hören heute den letzten Teil der Josef-Geschichte. Hören Sie dazu die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid, gehalten im Elimhaus des Segens, dem Gästehaus von Freundesdienst International in Biberstein in der Schweiz. Möge unser Herr Jesus Christus Sie durch diese Sendung stärken, segnen, ausrüsten und erquicken. Wir wünschen Ihnen einen recht gesegneten Adventssonntag.
Wir kommen zum Predigttext aus 1. Mose Kapitel 50, die Verse 15 bis 26. 1. Mose 50, die Verse 15 bis 26. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Schuld uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Hause und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Hause Josefs zugerechnet. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Und Josef starb, als er 110 Jahre alt war. Und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Amen.
Meine Lieben, wir machen heute die Fortsetzung von der Geschichte Josefs und auch den letzten Teil, wie wir gehört haben im Text. Es heißt, Josef starb. Das Leben Josefs ist ein Leben der Tiefe, der großen Prüfungen, der Erniedrigung, aber auch der Erhöhung, wie das selten ein Mensch in dieser Welt erlebt hatte. Wir sehen bei Josef sein ganzes Denken und Handeln, war stets auf den Herrn ausgerichtet. Er diente Gott, er lebte für Gott. Ob er nun im Gefängnis war oder ob er Regent war, der Landesvater war, er war immer im Herrn Jesus, war immer im Gott, dem Vater, vereint. Wir sehen immer wieder, wie Josef ein Leben hatte, das voll Liebe, aber auch voll Konsequenz war. Wir blenden nochmal zurück auf den letzten Text, dass wir den Zusammenhang gut finden.
Vers 15. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben.
Als ihr Vater Israel gestorben war, plagte plötzlich die Brüder Josefs wieder etwas. Sie meinten, sie überlegten, sie sprachen, Josef könnte Gram sein. Wäre Josef ihnen Gram gewesen, meine Lieben, hätte er sie nicht aufgenommen. Wäre Josef Gram gewesen, hätte er sie schon längst bestraft. Josef war nicht rachesüchtig. Er missbrauchte seine Macht nicht, sondern er war voll des Geistes Gottes. Er ließ sich leiten, er ließ sich von Gott bestimmen. Und er gab das weiter, was er empfangen hatte, nämlich Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Meine Lieben, die Brüder Josefs, wir haben das letzte Mal gehört, sie hatten innerlich Schuld auf sich, die wohl vor den Menschen scheinbar erledigt war, aber vor Gott nicht. Menschen, die schuldbeladen sind, die haben immer ein Problem. Die haben immer wieder mit Angst zu tun. Die verstehen aber auch immer wieder die Dinge falsch. Die Brüder Josef taxierten Josef ganz falsch ein. Sie waren negativ gegen ihn. Er könnte ihnen Gram sein, er könnte rachsüchtig sein, er könnte sie bestrafen für all das Böse, das sie ihm getan haben.
Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun, vergib doch diese Schuld uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten.
Die Brüder Josefs in ihrer Angst, statt Buße zu tun, statt sich zu demütigen, schoben sie ihren verstorbenen Vater vor. Der Vater konnte jetzt nichts mehr sagen. Er war tot. Aber Josefs Brüder, sie waren noch nicht so weit innerlich, dass sie sagen konnten: Wir sind schuldig. Wir tun Buße. Wir kehren um. Wir bitten dich um Verzeihung. Wenn der Mensch Angst hat, dann macht er alles verkehrt. Er meint es richtig zu machen und es kommt alles verkehrt heraus. Josef war kein solcher Mensch. Aber seine Brüder, die noch Schuld auf sich hatten, sie hatten nicht nur Schuld gegenüber Josef, weil sie ihn töten wollten und dafür nur verkauften, sie hatten auch Schuld vor Gott.
Lass mich deine Wahrheit sehen. mein Leben zeigt deine Macht. Erwecke, was kalt ist und starr. Rüste mich aus mit neuer Kraft. Entzünde dein Feuer in mir. Prüfe mich, Gott, erforsche mein Herz. Du weißt, wie es um mich steht. Du kennst mein Sehnen, kennst meinen Schmerz, weißt immer, wie's mir ergeht. Komm in mein Leben, zeig deine Macht. Erwecke, was kalt ist und starr. Rüste mich aus mit neuer Kraft. Entzünde dein Feuer in mir. Herr, ich darf neu beginnen mit dir. Darf neu deine Liebe spüren. Du wirst mich leiten, du gehst mit mir. Wirst mich deine Wege führen.
Seine Brüder, sie hatten nicht nur Schuld gegenüber Josef, sie hatten auch Schuld vor Gott. Da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt.
Wir lesen dazu 4. Mose 5, Vers 6. Sage den Israeliten, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde gegen einen Menschen tut und sich damit an dem Herrn versündigt, so liegt eine Schuld auf ihnen.
Also, das Wort Gottes sagt ganz genau, hören wir mal gut. Wenn jemand einem Menschen gegenüber sündigt, durch böse Taten, böse Worte, über die Nachrichten und wie das alles heißen macht. Einfach durch Bosheit. Wenn der Mensch sich gegenüber dem Menschen versündigt, so lädt er sich eine Schuld auf vor Gott. Es gibt heute unter Gläubigen eine ganz mächtige Oberflächlichkeit. Wenn ich jemanden beleidige, dann gehe ich einfach hin und entschuldige mich, dann muss er mir vergeben, dann ist alles wieder in Ordnung. Man ist sich nicht bewusst die Schuld, die wir uns aufgeladen haben gegenüber Gott. Und diese Schuld, die bleibt dann. Damit man kann sagen, ist alles in Ordnung, okay. Aber Gott sagt das nicht gleich. Meine Lieben, alles, was wir gegenüber Mitmenschen verschuldigen, was wir ihnen gegenüber Böses tun, sündigen, ist Sünde vor Gott. Das gibt uns Gottes Furcht. Die Brüder Josefs, sie hatten keine Gottesfurcht noch in diesem Moment. Auch nach dem Tod ihres Vaters. Denn der Vater hat unmöglich gesagt, dass wenn er gestorben sei, sollen sie mit Josef so reden. Denn der Vater war vorausblickend im Glauben. Er sah die Segnungen Gottes und alles, was Gott vorhatte mit seinem Nachkommen. Ägypten war nicht nur ein Segensweg, es war für das Volk Israel später auch ein Leidensweg, den sie 400 Jahre zu erdulden hatten. Meine Lieben, Gott sucht Heim, und zwar bis ins 3. und 4. Glied. Während dem der Segen Gottes geht bis ins 1000. Glied. Sie hatten Schuld auf sich. Sobald wir noch Schuld auf uns haben, haben wir kein tiefes Vertrauen zum allmächtigen Gott. Dann haben wir Angst in den kleinsten Fällen. Wir haben Zukunftsangst, wir haben Angst, was verkehrt zu machen. Wir haben Angst, dies und jenes würde schief laufen. Oder Angst, die Menschen wären uns gram oder böse. Ach, wenn sie sind, so ist das ihre eigene Schuld. Wenn wir aber richtig stehen vor dem Herrn, dann erkennen wir, dass nicht alle Menschen uns gegenüber einfach böse sind. Der Schuldige beschuldigt. Und die Brüder Josefs, sie beschuldigten Josef fälschlicherweise. Sie versteckten sich hinter dem verstorbenen Vater. Und das missfiel Gott. Und Josef brachte das zum Weinen, dass die Söhne heute noch, statt offen, ehrlich geworden sind, sind sie halt auch noch Kundschafter. Denn sie schoben den Vater vor. Ihre Buße war oberflächlich. Eine Angstbuße. Man hat Angst, man wird bestraft. Man bekehrt sich, weil man Angst hat, man kommt in die Hölle. Statt dass man Jesus liebt und die Sünden ihm bekennt, weil wir Vergebung brauchen. Vergebung der Schuld. Bricht mit den alten Schulden Gott gegenüber ab. Durch aufrichtige, ehrliche Buße auch vor den Menschen. Da hat keine Heuchelei mehr Platz.
Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Unser Vater hat uns Jesus gelehrt, zu beten, vergib uns unsere Schulden, die wir vor Gott haben, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Wenn wir den Mitmenschen nicht vergeben können, laden wir ständig Schuld auf uns. Also die Menschen, die ständig andere kritisieren, die belasten sich selbst. Und zwar Schuld vor Gott, nicht Schuld vor den Menschen. Schuld vor den Menschen auch, aber sie werden von Gott früher oder später schrecklich heimgesucht, wenn sie nicht noch den Weg zur Buße finden. Das sind göttliche Ordnungen, die kann ich nicht ändern und die dürfte ich auch nicht ändern. Die gilt für mich, die gilt für dich, die gilt für uns alle, die gilt für alle, die in dieser Welt leben. Schuld vor Gott bringt Angst und Furcht, bringt falsche Anklagen, bringt falsche Selbstfertigung, aber nicht Buße. Nur wahre Buße und Umkehr, sich bekehren, bekennen, sich demütigen unter die gewaltige Hand Gottes.
Mose 50, Vers 18. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte.
Was sie vorher machten, ließen sie dem Josef sagen. Sie wagten selber nicht hinzugehen. Sie wollten sehen, wie er reagiert. War psychologisch gedacht, aber von Gott völlig falsch. Jetzt tun sie den richtigen Schritt. Sie haben gehört, dass Josef darauf geweint hatte. Jetzt gehen sie selber hin. Jetzt machen sie, was nötig ist in solchen Fällen. Sie fielen nieder. Ihre Schuld gegen Josef war nicht gesühnt, von Seiten Josefs schon, aber von ihrer Seite nicht. Unsere Schuld kann von den Menschen vergeben sein, aber nicht von Gott. Da gibt es nur eines, sie gingen selber hin. Sie schoben nicht mehr den Vater vor, der verstorben war. Sie gingen selber und dadurch mussten sie mal Josef begegnen. Jetzt ist die Frage, wie sie ihm begegnen. Sie haben nicht gesagt, oh, wir haben so Böses getan, vergib uns. Aber eben die und die Umstände waren halt auch damit verbunden. Deine Träume und wie der Vater dich bevorzugte und so weiter. Heute sagt man dem modernen Aufarbeiten der Vergangenheit, indem man bekennt, aber noch mit beschuldigt andere. Das ist auch nicht Buße. Sondern sie warfen sich vor Josef nieder. Sie demütigten sich voll und ganz. Meine Lieben, ohne völlige Demütigung hat der Mensch keine Sündenvergebung. Darum demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Es ist schrecklich, in die Hände Gottes zu fallen, wenn wir unbußfertig sind. Wenn wir Schuld haben vor Gott, müssen wir so machen, dass wir vor Jesus Christus, unserem Erlöser, niederfallen, uns demütigen vollkommen, nicht noch Ausrede haben für unsere Schulden, so nebenbei Nebenbeschuldigungen machen. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Bedeutet, dass wir unser Leben vor ihm niederwerfen und ihn um Vergebung bitten. Das Demütigen heißt völlige Kapitulation. Sich demütigen heißt, sich selber aufgeben und ganz dem Herrn Jesus Christus uns ausliefern. Jesus will nicht viele fromme Bekenntnisworte, die im Hintergrund doch nicht ganz ernst sind und noch Nebenausreden haben. Sondern Gott will, dass wir uns vor dem Sohn Gottes, dem einzigen Erlöser, der einzige, das Heil ist für uns, der einzige uns vergeben kann, der uns als einziger versöhnen kann mit dem himmlischen Vater. Wir sollen uns vor ihm niederwerfen. Das heißt, eine völlige Lebensübergabe machen. Das ist nicht einmal, wenn man das einmal macht und dann ist es passiert, dann ist es gut. Das völlige sich niederwerfen vor Gott. Wir sehen das immer noch im Neuen Testament. Die Hilfesuchenden, der Aussätzige, er warf sich vor Jesus nieder und sagte, ich weiß, du kannst mich heilen, wenn du willst. Als sie sich völlig unter den Willen Gottes stellen. Ich kann nicht mit Forderungen mich vor Gott niederwerfen und sagen, ja, ja, mein Leben gehört dir, aber ich möchte denn noch das und das machen, noch die und die Reise oder das und das Vergnügen oder die und die Ehe eingehen und so weiter. Meine Lieben, ganz sich dem Herrn Jesus ausliefern, bedeutet wahrhaftig sich vor ihm niederwerfen. Sie machten das vor Josef.
Thank you.
In 2. Korintherbrief 8, Vers 5 lesen wir über die Gemeinde in Mazedonien. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem Willen Gottes.
In Mazedonien war das eine vorbildliche Gemeinde. Bei der Sammlung für die Heiligen zu Jerusalem war das eine Gemeinde, die am meisten ihre Hände und ihre Herzen öffneten. Warum konnten sie das machen? Sie selbst gaben sich zuerst Gott. Sie kamen mit Gott in Ordnung auf die Verkündigung des Apostel Paulus. Sie taten Buße, sie warfen sich vor Gott nieder. Aber sie waren nachher auch untertan ihnen selbst, den Aposteln. Wenn sie sagen, ich gehorche allein Gott und den Menschen, die sind mir doch Wurst. Wir haben einen heiligen Gemeindeaufbau von der Bibel vorgeschrieben, wo das ganz genau beschrieben ist, wie man sich zu verhalten hat gegenüber Glaubensgeschwistern, gegenüber Vorgesetzten in den Gemeinden, aber auch gegenüber den Untergebenen, gegenüber den Eltern, gegenüber den Kindern. Das Verhältnis ist ganz genau geordnet im Wort Gottes. Das ist nur möglich, wenn wir uns Gott unterwerfen, haben auch mehr untereinander die richtige Gemeinschaft und das richtige Verhältnis. Nur auf diese Weise kann Gott uns erfüllen mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist der Wahrheit, mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Meine Lieben, ich muss mich fragen, habe ich mich dem Herrn ganz unterworfen? Wann habe ich das getan? Als ich 22 Jahre alt war, ja, da habe ich es auch getan. Aber das ist ein Akt. Wir stehen täglich vor Entscheidungen. Und da kommt es immer wieder darauf an, lege ich mein Leben wirklich ganz zu den Füßen Jesu, falle ich vor ihm nieder oder entscheide ich einfach selber nach Verstand und Vernunft. Oder lasse ich mich wirklich leiten vom Heiligen Geist? Lasse ich mich wirklich leiten vom Wort Gottes? Oder überhebe ich mich einfach und gebe das hinweg und denke, ja, ich weiß, es war früher schon so und jetzt ist es auch so, also ist es sowieso richtig. Meine Lieben, das Niederfallen, die Knie beugen vor dem Herrn Jesus Christus, unserem Erlöser. Er ist auch unser Herr. Er ist die Versöhnung mit Gott, dem Vater. Und jetzt ist er wieder ganz eins zur Rechten Gottes, wie vor Beginn der Welt, und vertritt uns. Er leitet uns. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt, der uns in alle Wahrheit hineinleitet. Und allein haben wir die Wahrheit nicht einfach gepachtet. Oder weil ich es früher so oder so machte, dass das jetzt immer so sein muss, weil es damals richtig war. Nein, die Führung Schritt um Schritt, jeden Tag aufs Neue, indem wir uns demütigen und in die mächtige Hand Gottes uns beugen, uns ihm hinlegen und sagen, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst, nicht was ich will. Ja, was machen wir dann, wenn wir schwer krank sind? Und wenn es um Sterben geht, ja Herr, dein Wille geschehe, dann erleben wir die Herrlichkeit Gottes, die uns wartet, die ewige Herrlichkeit. Wir bleiben nicht mehr sitzen in der Gegenwart Sorgen und der Gegenwart Problemen oder gegenwärtigen Ängsten sogar, sondern wir sehen den Himmel offen, wir sehen Jesus zur Rechten Gottes. Wir sehen ihn im Geist, dem Geist der Wahrheit. Jesus ist unser Herr.
Hoffnung hat mein Herz erfüllt, Hoffnung, die mich trägt, Hoffnung, die mein Sehnen stillt, Hoffnung, mich erhebt, Hoffnung, die mein Herz erfüllt, mir Gottes Liebe zeigt. Hoffnung, die mich wissen lässt, Gottes Liebe bleibt. Wohin auch das Auge blickt, ist Hoffnungslosigkeit, ruhelose Menschen, Eitelkeit. Da seh ich wie von Ferne, so klar wie ein Kristall, wunderbares Leuchten, einen hellen Hoffnungsstrahl. Hoffnung hat mein Herz erfüllt, Hoffnung, die mich trägt, Hoffnung, die mein Sehnen stillt, Hoffnung, mich erhebt, Hoffnung, die mein Herz erfüllt, mir Gottes Liebe zeigt.
Hoffnung, die mich wissen lässt, Gottes Liebe bleibt.
Wohin ich auch gehen mag, nur bei dir ist Heil, ruhen zu deinen Füßen das beste Teil. Bei dir nur will ich bleiben, denn ich vertraue dir. Glauben, lieben, hoffen ist eine offene Tür. Hoffnung hat mein Herz erfüllt, Hoffnung, die mich trägt, Hoffnung, die mein Sehnen stillt, Hoffnung, mich erhebt. Hoffnung, die mein Herz erfüllt, mir Gottes Liebe zeigt.
Hoffnung, die mich wissen lässt, Gottes Liebe bleibt.
Erster Mose 50, Vers 19. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt?
Also, der Josef, den sie dafür hielten, dass er ihnen rachsüchtig sein könnte, griesgrämig sein könnte, sich rächen könnte an ihrer Sünde, dieser Josef, er sagt ihnen: Fürchtet euch nicht. Er nimmt ihnen die Angst weg. Wir wissen doch, dass Jesus in seiner Begegnung als Auferstandener sagt er immer wieder den Seinen: Fürchtet euch nicht, ich bin's. So geht alle Angst weg. Angst vor den Leiden, Angst vor dem Sterben, Angst vor langem Leben unter großen Schwierigkeiten. Der gibt den Seinen immer wieder neue Kraft, neue Zuversicht, neue Liebe. Und wir sehen jetzt die Barmherzigkeit, die Josef hatte. Josef war voll Heiligen Geistes. Er hatte den Geist Gottes, das erkannte schon der Pharao. Und weil er den Geist Gottes hatte, konnte er auch in göttlicher Barmherzigkeit mit seinen Brüdern reden. Fürchtet euch nicht. Dieser Ruf braucht euch heute die Welt. Wir müssen nicht der Welt noch mehr Angst machen, als sie schon hat. Wir müssen ihnen schreckliche Sachen erzählen, sondern wir müssen die frohe Botschaft bringen, der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und seine Barmherzigkeit erbarmt er sich unser. Josef hatte diese Barmherzigkeit Gottes in sich bekommen durch den Heiligen Geist. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann werden wir Jesus ähnlicher. Wir sind noch nicht wie Jesus ist, aber wir werden ihm ähnlicher. Er gestaltet unser Leben um. Statt hassen können wir lieben. Statt ungeduldig sein können wir geduldig erdulden und warten. Meine Lieben, Gott tut Großes in seiner Barmherzigkeit. Und Josef, er war barmherzig. Natürlich ist es für den Sünder schrecklich, in die Hände Gottes zu fallen, wenn er unbußfertig ist oder wenn er nicht bereit ist, seine Sünden abzulegen, sondern einfach denkt, ja, ich bitte um Vergebung und am Morgen mache ich wieder gleich weiter. Nein, wahrhaftige Buße ist Umkehr, sich zu den Füßen Jesu werfen und sagen, Herr, hilf mir in meiner Not. Ich kann mich selber nicht korrigieren aus eigener Kraft. Da braucht es die Kraft Gottes. Da braucht es die Kraft des Heiligen Geistes. Da braucht es das Wort Gottes, das uns heiligt. Meine Lieben, wir lesen die Bibel dann nicht mehr pflichtgemäß oder weil es zum guten Ton ist, dass man sagen kann, ja, ich lese regelmäßig die Bibel. Nein, sondern das Wort Gottes arbeitet an uns, verändert uns, heiligt uns durch und durch. Das ist eigentlich einfach. Warum ist der Mensch so kompliziert? Im Gegensatz zu seinen Brüdern war Josef erfüllt mit der göttlichen Barmherzigkeit. Heißt barmherzig sein, einfach zu aller Sünde von den Mitmenschen Ja sagen. Barmherzigkeit geht auch dahin, dass man den Sünder überführt von der Sünde. Josef überführte seine Brüder von der Sünde. Hat ihnen gesagt, ihr seid Kundschaft, ihr seid unehrlich. Und die Brüder behaupteten, wir sind doch so ehrlich. Wir sind 10 Söhne von dem gleichen Vater. Der andere ist doch ein Knabe. Meine Lieben, sind wir barmherzig. Selig sind die Barmherzigen, die erlangen Barmherzigkeit. Das ist eine Segnung Gottes. Dieser Segen geht vielen, vielen Menschen, die sich gläubig nennen, verloren, weil sie unbarmherzig sind. In ständiger Angst leben, immer etwas sehr Negatives, Tag und Nacht nur verurteilen, statt diese göttliche Barmherzigkeit in sich so weitergeben, wie Gott es will. Und das geht nur, wenn wir die Fülle des Heiligen Geistes haben. Wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, sind wir halt noch in Psychologie verstrickt oder in andere abergläubische Sachen.
Sind die trauen dem Herrn, selig, ja, wundervoll, selig sind die. Lobet den Herrn, unseren Gnadenstern, väterlich führe du unsere Bahn, väterlich gehe du Heiland voran.
Selig sind welche trauen dem Herrn. Selig sind welche trauen. sind die trauen dem Herrn. Selig, ja, wundervoll, selig sind die. Lobet den Herrn, unseren Gnadenstern, väterlich führe du unsere Bahn, väterlich gehe du Heiland voran.
Selig sind die,
sind die trauen dem Herrn. Selig, ja, wundervoll, selig sind die. Lobet den Herrn, unseren Gnadenstern. Väterlich führe du unsere Bahn. Väterlich gehe du Heiland voran.
Selig sind die, selig sind die, selig sind die, selig sind welche trauen dem Herrn. Selig sind die, selig sind die, selig sind die, selig sind welche trauen.
Vers 20. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.
Josef sagt ihnen, ihr gedachtet Böses zu tun. Ja, wenn man barmherzig ist, darf man denn noch Böses sagen vom anderen? Ja, ganz sicher. Ihr gedachtet es Böses mit mir zu tun. Wir sollen nicht gut mit Böse vergelten. Wir sollen aber Böses auch nicht gut heißen, indem wir ganz nach einer neuen esoterischen Lehre sagen, es geht immer gut, ist alles gut. Gott wird nicht gepriesen, wenn wir lügen. Josef war barmherzig, obwohl die Brüder ganz böse Absichten hatten. Sie wollten ihn nicht nur verkaufen, sie wollten ihn zuerst umbringen. Der Verkauf war nur eine Zwischenlösung, um das Leben von Josef zu retten. Sonst wäre Josef tot gewesen. Die Brüder waren Mörder von Neid und Eifersucht. Eifersucht ist ein Hass im Herzen und Hass ist Mord, ist Totschlag. Meine Lieben, sind wir barmherzig? Oder verstehen wir unter Barmherzigkeit, ja, ist alles schon gut, ja, ja. Ich habe euch vergeben, ihr müsst da nicht mehr dran denken. Nein, das blieb bestehen. Ihr habt Böses mit mir beabsichtigt. Ihr wolltet mir Böses tun. Nennt niemals Böses gut, gleich wer das Böse macht und sagt. Gott macht den Unterschied zwischen Gut und Böse. Das ist die heutige Verführung. Man meint, Barmherzigkeit wäre einfach alles gutheißen. Nein, Barmherzigkeit heißt vergeben können. Böses nicht Bösem vergelten. Aber Josef war das nicht nur ein Slogan, dass er nicht Böses mit Bösem vergelten wollte, sondern er sagt ganz eindeutig, ihr wolltet Böses mit mir, aber Gott hatte Gutes im Plan. Gott wollte Gutes. Also es kommt nicht darauf an, was die Leute mit uns machen wollen, sondern was für einen Plan Gott mit uns hat. Ein Plan der Liebe, der Gnade, der Vergebung. Aber er erwartet von uns, dass wir unser Leben ihm ganz ausliefern, nicht halb. Dass wir ganz sein Eigentum sein wollen. Dass wir unser Leben nicht nur für einen Dienst ihm weihen, sondern dass wir unser Leben ihm ganz weihen, ganz geben, damit er mit uns machen kann, was er will. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Aber Gott hatte es gut gemeint. Und da sehen wir wieder bei Josef den festen Glauben an Gott. Er hatte keine Zweifel, Gott meint's gut. Stellt euch vor, was hat Josef durchgemacht? Mit welchen Ängsten hat er die Brüder angefleht? Sie sahen seine Todesangst. Sie blieben im Herzen hart, weil sie unbarmherzig waren. Und Josef ist ihnen jetzt barmherzig. Seht ihr den Unterschied zwischen jenen, in denen der Geist Gottes wohnt und in denen der Feind wohnt?
Eines Tages hörte ich, dass Jesus lebt, dass er für mich starb und auferstand. Seine Freude füllte nun mein Leben ganz. Alles wurde neu, als ich ihn fand. Und seine Liebe ist viel wärmer. Mehr und als der tiefste Ozean. Sie ist viel weiter als der Kosmos und der weiteste Stern.
Und es gibt nichts,
was Gottes Liebe überragt. Kennst du Jesus schon, der dich unendlich liebt? Er nimmt deine Schuld und macht dich froh. Er kennt deinen Weg und führt dich jeden Tag. Lebe doch mit ihm, er liebt dich so.
Und seine Liebe ist viel wärmer als der wärmste Sonnenschein. Sie ist viel tiefer als das Meer. Der tiefste Ozean. Sie ist viel weiter als der Kosmos und der weiteste Stern.
Und es gibt nichts, was Gottes Liebe überragt.
Und seine Liebe ist viel wärmer als der wärmste Sonnenschein.
Sie ist viel tiefer als das Meer und als der tiefste Ozean.
Sie ist viel weiter als der Kosmos und der weiteste Stern.
Und es gibt nichts, was Gottes Liebe überragt.
Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk.
Und das Leben erhalten, ein großes Volk. Nicht nur das Volk Israel, auch das Ägyptervolk und viele Völker rundherum hatte Gott im Visier. Er hatte auch im Visier, dass der Pharao sagen musste, es gibt keinen anderen Gott, als den du hast. Pharao musste erkennen, in ihm wohnt der Geist Gottes, im Josef. Darum setzt er ihn auch ein. Gott hat einen Plan, auch wenn es durch Leidenswege geht. Es ist nicht immer eine Strafe der Sünde. Wenn wir bußfertig sind, so hat Gott einen Plan der Liebe. Er bereitete Josef vor im Gefängnis. Er war 13 Jahre lang Sklave und der Zeit mehrheitlich im Gefängnis. Über 10 Jahre. Er war verachtet. Er war der Diener aller anderen Gefangenen. Er hatte Vertrauen, weil er Gott vertraute. Ein tiefer Glaube des Josefs an den lebendigen Gott trug ihn durch, machte ihn barmherzig. Und der Geist Gottes war in ihm, wirkte in ihm, auch in diesem Moment, als er den Brüdern das sagte. Gott hat ein Ziel, er will ein großes Volk am Leben erhalten. Es waren 70 Seelen aus dem Hause Israels, aber das große Volk Ägypten. Josef wurde von Gott gebraucht, auch um Ägypten zu erhalten. Das Volk zu erhalten, das später nicht dankbar war, sondern die Israeliten verfolgten, quälten mit Frondienst. Und das nicht nur ein paar Tage, sondern 400 Jahre im Ganzen. Das sind die ersten anfänglichen 50 bis 80 Jahre vorbei. Meine Lieben, es lohnt sich, sich vor Gott zu demütigen. Wir bekommen eine neue Schau für Gottes Wirken, für Gottes Denken, für Gottes Liebe. Und Barmherzigkeit zieht in unser Herz ein.
So fürchtet euch nun nicht.
So fürchtet euch nun nicht. Nochmals. Weil Gott im Mittelpunkt des Lebens von Josef stand, hatten sie nichts zu fürchten. Wäre nicht der lebendige Gott sein Herr gewesen von Josef, wäre nicht der Geist Gottes in ihm gewesen, hätten sie Grund gehabt zur Furcht. Gott sieht den Unterschied zwischen einem Menschen, der den Geist Gottes hat und den er nicht hat. Ob ein Mensch von Neuem geboren ist oder nur ein wenig fromm.
Ich will euch und eure Kinder versorgen.
Ich will für euch und eure Kinder sorgen. Ja, wie lange konnte das Josef noch tun? Er will für die Kinder und für sie sorgen, zu essen geben. Und im gleichen Kapitel heißt es, Josef starb. Da sehen wir die Zeitereignisse, die Zeit spannen. Josef lebte nur circa 54 Jahre lang nach dem Tod seines Vaters Israel. Er hatte also eine lange Zeit noch vor sich, um das zu erfüllen, was er hier da sagt. Als Josef Regent wurde, war er 30 Jahre alt. Und als er starb, war er 110 Jahre. Er hat circa 80 Jahre lang hat er regiert und Gutes getan. Er war ein Segen, auch für das Volk in Ägypten.
Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen.
Er war freundlich mit ihnen, er redete freundlich. Auch die Freundlichkeit ist ein Zeichen der Barmherzigkeit, nicht eine gemachte Freundlichkeit. Wenn man in den Ladengeschäft und die Käufer einen so lieb anlächelt, so bedeutet das nicht, dass sie besondere Sympathie hat, sondern im Kopf hat sie, jetzt will ich dem was anhängen, etwas verkaufen. kann auch eine gute Tat sein, eine gute Beratung. Aber einfach, es gibt eine gemachte Freundlichkeit und es gibt eine Herzensfreundlichkeit. Josef redete freundlich mit seinen Brüdern. Er richtete sie auf. Er stärkte sie. Weil die Barmherzigkeit Gottes in ihm lebte.
Warst du schon ein Segen für andere, strömt die Liebe des Herrn durch dein Herz und verkündigst du ihn als den Retter von Sünde und Not aller. Zum Segen für andere hier, mach mich zum Segen, ich flehe drum zu dir. Nimm hin mein Leben, dir will ich's geben, mach es zum Segen.
So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Hause und lebte 110 Jahre.
Josef lebte 110 Jahre total. Sein Vater 147 Jahre, der sagte schon, es wären weniger als seine Vorfahren. Josef noch weniger. Aber ein kurzes Leben ist ebenso gesegnet wie ein langes Leben, wo der Segen gefehlt hat. Wenn beides da ist, das ist auch eine Gnade. Die 110 Jahre bei Josef haben ganz klare Markierungen. Er war der Sohn der Lieblingsfrau von Jakob, von Rahel. Jahrelang hatte sie kein Kind. Jakob, er diente dem Laban 14 Jahre lang, um die beiden Frauen, um die Lea und um die Rahel. Der Rahel hatte er lieb, er wollte sie, er hat für sie zuerst gedient. Aber der Laban hat ihn betrogen und die Lea gegeben. Jakob war in eine viele hineingezwungen worden durch Laban. Nun, 14 Jahre lang hat Jakob Laban gedient für die beiden Frauen. Und dann wurde ihm Josef geboren, ganz unerwartet. Damals war Jakob etwa 91 Jahre alt. Er hat ihn im Alter geboren. Von dem Moment an, als Josef geboren war, machte Jakob und Laban einen Dienstvertrag. Nicht mehr um zwei Frauen, sondern Jakob bekam einen Teil seiner Arbeit entschädigt. Vorher kassierte ja alles der Laban ein. Und 6 Jahre lang segnete den Herrn die Tiere, die dem Jakob geboren waren. Und die von Laban waren schwächlich. Und dann, nach 6 Jahren, als Josef 6 Jahre alt war, entschied sein Vater Jakob, auszuziehen aus Mesopotamien, zurückzukehren ins verheißene Land. Es zog ihn zurück in das Land, das Gott ihm und seinen Nachkommen verheißen hatte. Wir kennen eine lange Geschichte, die Versöhnung mit Esau und andere Sachen. Circa ein Jahr später starb die Rahel, als Benjamin geboren wurde, Bruder Josefs. Also von 7 Jahren an hatte der Josef keine Mutter mehr. Der Vater nahm sich seine gut an. Der Vater brauchte ihn. Er wurde auch vom Vater sehr stark im Glauben angeleitet. Er hörte das Wort Gottes von den Vorfahren. Und da hatte er 10 Jahre, eigentlich können wir sagen, gute Jahre. Sein Vater verwöhnte ihn, machte ihm einen schönen Rock. Seine Brüder hassten ihn. Sie wollten ihn zum Schluss töten, verkauften ihn nach Ägypten. Und dann mit 17 Jahren war er Sklave für 13 Jahre lang. Bis er 30 war. Und dort hat er Gott erlebt, auch als Sklave. Er hatte Vertrauen. Was er in die Hand nahm, gelang ihm. Der Herr war mit ihm. Er wurde auch falsch beschuldigt, kam deswegen ins Gefängnis. Und dort schien es, als gäbe es kein Ende mehr, keine Hoffnung mehr. Bis Pharao den Traum hatte und die Hungersnot nahte, da wurde Josef aus dem Gefängnis herausgeholt. Weil Gott ihm den Heiligen Geist gegeben hatte, dass er auch Träume deuten konnte, wo kein Zauberer, kein Weiser machen konnte. Dann war er ab 30 Jahren Regent, der Oberste über das Land. Der Pharao war noch um den Thron höher. Er wurde geehrt. Er hatte Macht. Er traf die Brüder. Und sie zogen hinunter. Nach 7 fetten Jahren kamen die 7 mageren. Und in den ersten 2 Jahren kamen die Brüder, um einzukaufen. Und nachher kamen sie ganz nach Ägypten. Für 400 Jahre lang. Eine Vision, die der Abraham schon im Heiligen Geist hatte, als er die Tiere opferte und Raubvögel kamen. Wir sehen die Vorsehungen Gottes in der Geschichte Josefs derart klar. Und Gottes Führungen für ein jedes Leben, wenn wir darunter uns vertiefen und wenn wir unser Leben dem Herrn ganz ausliefern.
Vers 23. Und sah Ephraims Kinder bis ins 3. Glied. Und die Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Hause Josefs zugerechnet.
Also Josef sah die Söhne von Ephraim bis ins 3. und 4. Glied. Das war sein jüngerer Sohn, dem seine Frau geboren hatte, am Ende der 7 fetten Jahre. Das Leben Josef weiter skizziert. Dann versorgte er Ägypten mit Brot, die umliegenden Länder auch. Wir sehen seine Lebensgeschichte. Und jetzt heißt es, Josef war alt geworden. Mit 110 Jahren starb er. Ein ausgefülltes Leben, ein reich gesegnetes Leben, ein Leben Kraftvoll Heiligen Geistes in seinem Handeln und Leben. 110 Jahre alt wurde er.
Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen.
Gott wird euch gnädig heimsuchen. Josef sagt, ich sterbe. Es kam der Moment, wo Josef sah, jetzt ist sein Lebensende da. Da sagte seinen Brüdern, ich sterbe. Aber Gott wird euch heimsuchen. Er konnte für sie nicht mehr sorgen. Es heißt auch, als die Israeliten sehr versklavt waren in Ägypten, Fronleute waren, dass die neuen Pharaos nichts wussten von Josef. Das Volk wurde verfolgt, wurde, muss man sagen, die Herzenshärtigkeit der Väter, der Brüder Josefs, hat sich auf Kind und Kindeskinder übertragen. Da brauchte es diese harte Züchtigung zum Gehorsam. Das Volk Israel wollte Gott nicht gehorchen in Ägypten. Da mussten sie aber den Menschen zwangsmäßig gehorsam sein. Aber Josef sah das alles im Voraus, wie Abraham das schon gesagt und gesehen hatte. Nun, aber Gott wird euch heimsuchen. Er wird euch zurückführen ins verheißene Land. Wir sehen, Josef hatte nicht als Regent in Ägypten einen Moment Glaube. Ja, wenn man an Gott glaubt, geht es einem im Moment gut. Nein, er hatte ganz schlechte Zeiten hinter sich im Gefängnis. Aber er wusste, Gott führt richtig. Gott ist gnädig und barmherzig. Er wird euch heimsuchen. Er wird euch ins verheißene Land zurückführen. Darum verlangte Josef auch noch mehr.
Und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier.
Wir sehen, Josef hatte nicht nur einen Gegenwartsglauben, den er nötig hatte, um Regent in Ägypten zu sein, um die Hungersnot einmal zu überwinden und später das ganze Volk jahrelang zu regieren, sondern er hatte auch einen Zukunftsglauben. Gott führt, Gott hält ein, was er Abraham und dem Isaak versprochen hat. Und auch dem Jakob Israel genannt. Ihr werdet heimgesucht werden. Es geht dann nach Hause in das verheißene Land. Und er nahm einen Eid von ihnen, dass sie seine Knochen mitnehmen. Das Volk Israel konnte nicht immer nur daran denken, dass sie aus Ägypten ausgeführt werden von Gott, sondern sie muss auch daran denken, dass sie die Knochen von Josef mitnehmen. Josef sah Ägyptenland, das Land seines Elends, wo er aber groß geworden ist, ist nicht die Stätte, nicht der Ort, wo Gott das Volk haben will. Und er wollte dort sein, wo Gott das Volk haben wollte, auch seine Knochen. Das hat nichts zu tun mit Eigensinnigkeit oder eigenen Wünschen vor dem Sterben. Nein, das hat damit zu tun. Josef hatte einen festen Glauben, wie das uns im Hebräerbrief bestätigt wird.
Hebräer 11, Vers 22. Durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen solle.
Das tat Josef aus Glauben. Wir kommen jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Josef glaubte an Gott. Sein Glaube war nicht oberflächlich. Auch in den Trübsalen drin glaubte er an Gott. Glaubte, dass der Herr mit ihm ist. Glaubte er sogar allen Verheißungen, die Gott ihm gegeben hatte. Seine Träume hatten sich nämlich realisiert, wo die Brüder vor ihm niederfielen. Aus Glauben. Und ohne Glaube können wir Gott nicht gefallen. Wir müssen glauben an die Allmacht, an die Größe, an die Heiligkeit Gottes. und an seinen Sohn, Jesus Christus, unseren Erlöser. Er ist Bestandteil vom Schöpfer, der Himmel und der Erde. Er ist wieder in dieser Herrlichkeit und Jesus wird wiederkommen und uns entrücken. Oder wenn wir verstorben sind, werden die Toten zuerst auferstehen. Glauben wir das? Haben wir dann Glauben? Ja. Oder haben wir da Zweifel? Das ist fast nicht möglich. Das kann doch nicht sein. Ich glaube auch ein wenig von heute. Wenn ich Gutes tue, bringt das mir etwas Gutes. Das war mein Glaube vor der Bekehrung. Wenn wir Glauben haben, glauben wir alles, was das Wort Gottes uns im Voraus sagt. Wir glauben, dass der Herr Jesus für uns gestorben ist. Wir halten daran fest, in ihm haben wir das ewige Leben. Mit ihm sind wir mit dem himmlischen Vater versöhnt. Mit ihm haben wir die Herrlichkeit, die ewige Herrlichkeit. Diese Zeitleiden sind nicht wert, dieser Herrlichkeit, die uns wartet. Das ist eine Herrlichkeit, die unseren Glauben nicht nur einfach eine Einbildung ist, sondern eine Festigkeit. Das trägt uns durch, das bringt uns zum Ziel, das hilft uns zum Überwinden, das dient uns dem Herrn zu danken. Die zeitlichen Leiden sind klein zur Herrlichkeit, die uns wartet. Das ist Glaube. Dieser Glaube hatte Josef auch.
Thank you.
Vers 26. Und Josef starb, als er 110 Jahre alt war. Und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten.
Josef starb mit 110 Jahren. Jetzt ist er gestorben. Wir sehen auch wieder das Einfache, das uns die Bibel hier berichtet. Josef war ein großer Mann. Wir haben gehört vor einiger Zeit von der großen Beerdigung von Jakob, vom Vater von Josef, weil Josef Regent war. Bei ihm heißt es ganz einfach, er wurde gesalbt, mit Spezereien gepflegt nach damaliger ägyptischer Zeit und in den Sarg gelegt. Ganz gewiss gab es eine große Trauerfeier über Josef. Ganz sicher gab es alles, was bei Jakob geschah. Aber das gehört nicht mehr zur Geschichte Josefs. Er ist jetzt gestorben. Wir sehen ein Leben, ein reich gesegnetes Leben. Ein Leben von großer, großer Erniedrigung. Ein Leben, das durch Tiefen ging. Aber der Herr hat ihn bestätigt. Es ging auch zur Herrlichkeit, zur größten Verantwortung über ein großes Land. Josef wurde von Gott gebraucht, um auch Israel vor dem Verhungern zu helfen. Gott hat das wunderbar gemacht. Über dem Leben Josef, wie das im Hebräerbrief steht, durch den Glauben hat er so gehandelt. Und jetzt ist Josef gestorben, aber Jesus lebt weiter.
1. Mose 41, Vers 38. Und der Pharao sprach zu seinen Großen: Wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem?
Wir haben das bereits erwähnt, in Josef war der Geist Gottes. Und Pharao hat das erkannt als nicht gläubiger Mensch gemäß Josef, hat erkannt, dass der Geist Gottes in ihm war. Können wir einen anderen Mann finden, fragt er dir. Josef hat die Macht in Ägypten, weil der Geist Gottes in ihm war. Das ist Autorität, meine Lieben, die nicht vergleichbar ist mit Muskelkraft und menschlichem Drängen oder Zwängen oder Strafen oder menschlicher Bosheit sogar. Sondern die Kraft des Heiligen Geistes, der Geist der Wahrheit, war in Josef und hat ihn so verändert. Ja, Josef war von der Barmherzigkeit Gottes nicht nur begnadigt, sondern auch erfüllt. Er lebte, was er bekam. Und auch wir, wenn wir wirklich an Jesus Christus glauben, an das Wort Gottes glauben, wie die Schrift sagt, wir sind dann eine Quelle, die in das ewige Leben quillt. Und Ströme lebendigen Wassers fließen dann von uns. Menschen bekehren sich, sie kommen zu Jesus, sie übergeben das Leben ihm, werfen sich vor ihm nieder und gehören ihm an. Und Gläubige, die werden in der Heiligung weitergeführt, indem wir uns täglich demütigen vor der gewaltigen Hand Gottes, ihm folgen und dankbar sind für diese große Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Ja, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du bist Sieger, du lebst. Du hast Großes für uns getan, dass wir uns mit Gott versöhnt. In dir haben wir die ewige Herrlichkeit. Und wir haben ein Leben nach dem Tod, das ewige Leben in dir. Dir sei Lobpreis und Anbetung dafür. Oh, ich bitte dich, wenn solche unter uns sind, die das Leben in dir noch nicht haben, noch denken wie die Brüder Josefs. Herr, hilf ihnen, dass sie dich finden. Wirke du durch den Geist Buße, Umkehr, Demütigung und segne alle. Ich bitte dich, lass uns nie allein, denn du bist treu, du hilfst uns und wir preisen dich, dass du bald wiederkommst. Ja, komm bald, Herr Jesus. Amen.
Durch herrliche Auen so blühend und Licht bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Wo das Wasser erfrischt, dem Anmut es gebricht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich durch Feuer, er macht alles gut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut. In Nacht und Grauen ist er deine Hut. Oft über die Höhen, wo die Sonne uns lacht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Doch oft auch durchs Tal, durch die dunkelste Nacht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich durch Feuer, er macht alles gut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut. In Nacht und Grauen ist er